Reingehört. Der Podcast der Stadt Rheinbach. Heute mit Hendrike Kranke. Viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört, dem Podcast der Stadt Rheinbach. 95 Kilometer lang, gebaut vor fast 2000 Jahren. Ohne Computer, ohne Laser, ohne Pumpen. Und trotzdem floss jeden Tag bestes Trinkwasser von der Eifel bis nach Köln. Einer, der dieses antike Wunderwerk wie kaum ein anderer erforscht hat, ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Klaus Grewe.
Hallo.
Geboren sind Sie in Brackwede im schönen Westfalen. Das sage ich als Münsteranerin. Ihr heutiger Lebensmittelpunkt ist das Rheinland. Sie sind ausgebildeter Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Vermessungswesen und haben viele Jahre lang als Archäologe mit Schwerpunkt Technikgeschichte beim LVR, also Landschaftsverband Rheinland, im Landesmuseum Bonn und beim LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland gearbeitet.
So ist es.
Sie haben die römische Eifelwasserleitung, den Römerkanal, erforscht und rekonstruiert. Und dieses fast 2000 Jahre alte Bauwerk transportierte täglich Millionen Liter Wasser von der Eifel bis nach Köln und gilt bis heute als einer der größten technischen Meisterleistungen der Römer nördlich der Alpen. Sie sind aber nicht nur Wissenschaftler, sondern auch leidenschaftlicher Vermittler Regionalgeschichte. Auch wenn Sie heute nicht als Gast hier sind, bei dem das Ehrenamt im Fokus steht, muss ich aber doch kurz sagen, dass Sie auch seit Jahrzehnten, kann man glaube ich sagen, das Gesicht der Mohrenhofener Kabaretttage sind und auch Vorsitzender der Kreativschule Mohrenhofen. Seit 2008 engagieren Sie sich für den Freundeskreis Römerkanal und für das Römerkanal-Infozentrum. Das ist auch Ihr Lieblingsort in Rheinbach, haben Sie mir gesagt.
Allerdings, ja. Bin ich auch am meisten. Die meiste Zeit verbringe ich da, wenn ich nicht irgendwo im Eiscafé sitze.
Welche Sorte? Eis?
Schokolade, Nuss, Erdbeeren.
Ah! Ja, dann kann ich mir schon eine Frage sparen. Aber ich mache ja immer eine schnelle Fragestunde, schnelle Fragereihe, entweder oder. Und das Eis lasse ich dann raus. Herr Grewe, Eifel oder Köln?
Na, beides. Das gehört zusammen. Mhm. Denn wenn Sie einen Eifler fragen, wo er herkommt irgendwo in der Welt, dann sagt er, er ist nicht Eifler, sondern er sagt, ich komme aus Köln.
Ach so, ist ja, das so?
Das ist so, ja.
Unterirdische Wasserleitung oder monumentales Aquädukt?
Die Technik steckt meist in der Erde. Deswegen ist das für den technikgeschichtlichen Forscher ist das natürlich das Spannendere. Das andere ist das Schönere. Die Aquäduktbrücke ist natürlich das sichtbare Denkmal und die sind bei den Römern naturgemäß schön.
Das stimmt. Vermessungsgerät oder Spaten?
Ja, Vermessungsgerät.
Mhm. Forschung im Archiv oder Fund direkt vor Ort?
Vor Ort.
Mhm. Römerkanal-Wanderung oder Vortragssaal?
Also wenn ich an meine Knie denke, heute Vortragssaal.
Alte Karten oder moderne GPS-Daten?
Hilfreicher sind die alten Karten.
Mhm. Lehre oder Forschung?
Auch beides. Das gehört zusammen.
Einzelner spektakulärer Fund oder jahrelange Detailforschung?
Na, die Detailforschung bringt natürlich irgendein Ergebnis, was dann auch spektakulär ist nachher. Mhm. Und das andere ist nur halt, dann hat man Glück gehabt, das blinde Huhn findet auch mal ein Korn, so, dann hat man einfach Glück gehabt und findet etwas, wo man vielleicht auch hätte lange forschen müssen. Ja, aber manchmal kommt der Blitzgedanke, wie bei den römischen Vermessungsgeräten. Das ist, ich habe jahrelang in eine Richtung geguckt und in die falsche Richtung geguckt, bis ich dann merkte, so kann es überhaupt nicht gehen. Mhm. Und dann kommt der Blitz ins Gehirn und sagt einem, wie es wirklich gewesen sein muss.
Mhm. In Ruhe für sich oder eine lebendige Runde mit vielen Menschen?
Ah, mit vielen Menschen.
Mhm. Rheinland oder Westfalen?
Also heute lieber Rheinland, obwohl ich, wenn ich in Westfalen stehe, in meinem Geburtsort und gucke auf meine alte Schule, da kommen mir schon die Tränen in die Augen. Dann denke ich an Fräulein Hunold, meine Lehrerin, und das hat auch was.
Mhm. Letzte Frage, Kabarettabend oder Museumsführung?
Also wenn ich die Führung selber mache, dann führe ich auch gerne selber, ja.
Mhm.
Aber Kabarett ist natürlich, das sind zwei Dinge.
Im Herzen.
Zwei Seelen schlagen in meiner Brust. Oder
schön,
man, ja?
Schön, ja. am 28. Juni findet ja in Mechernich der diesjährige Tag des Römerkanals statt. Und da gibt es viele Vorträge und Veranstaltungen und Führungen rundherum, aber das ist ja der zentrale Tag. Das ist aber längst ja nicht mehr ein einzelner Aktionstag. Und Orte wie Rheinbach mit dem Römerkanal-Infozentrum und dem ja auch sehr aktiven Freundeskreis Römerkanal sind ja wichtige Zentren der Vermittlung geworden. Am 28. Juni halten Sie um 11 Uhr den offiziellen Einstiegsvortrag mit dem Titel Technik der Wassergewinnung in römischer Zeit. Und Sie haben diese Forschung und Vermittlung ja über Jahrzehnte entscheidend geprägt. Und Ihre Arbeit dient ja als Grundlage auch für dieses ganze Thema in der Region. Was bedeutet dieser Tag 2026 für Sie jetzt persönlich?
Ja, für mich persönlich ist es ein weiterer Termin, an dem man unser Objekt unter die Leute bringen kann.
Mhm.
Wir haben ja, Sie sagten es ja gerade, in Rheinbach das Infozentrum.
Mhm.
Das ist ja inzwischen unser Dreh- und Angelpunkt. Hier läuft alles zusammen. Hier sind wir auf der halben Strecke des Römerkanal-Wanderweges. Hier kommen alle Leute vorbei, die sich für dieses Objekt interessieren. Und auch die, die nicht wandern, kommen da, hier vorbei. Und wir,
das gibt es seit 2019, ne?
Ja, das war eine tolle Sache, dass Rheinbach sowas gemacht hat. Ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen, wo das so gelungen wäre, wie das hier der Fall ist. Also das ist schon großartig, dass uns das gelungen ist. Und es zeigt sich ja auch, wir haben ja Besucherzahlen, wie kaum ein Heimatmuseum oder sowas hat. Wir haben wirklich einen großen Erfolg mit diesem Objekt. Aber unser Anliegen ist es ja auch, den Römerkanal bekannt zu machen. Das kann man nicht nur in einem Museum, nicht nur in einem Infozentrum, das muss man auch vor Ort machen.
Ja.
Und darum haben wir dieses neue Format erfunden, Tag des Römerkanals. Da gehen wir immer alle ein oder zwei Jahre in einen Ort entlang des Römerkanals, suchen uns ein besonderes Objekt aus, wie jetzt in Kalmuth den Klausbrunnen, die römische Brunnenstube. Ein wunderschönes, rekonstruiertes Baudenkmal, was wir da haben. Und wir wollen da die Leute einladen, die Leute unterhalten, ihnen aber auch Informationen geben und sie anregen, den Rest sich dann auch noch anzugucken und auch ins Infozentrum zu kommen.
Denn, Sie sind wissenschaftlicher Leiter der Ausstellung, ne?
Ja.
Ja.
Denn ein Denkmal, die Frage ist ja immer, wenn viele Leute da hinkommen, ist das Denkmal geschützt oder geht's kaputt? Ja. Aber die Erfahrung zeigt eigentlich ein Denkmal, was viel besucht wird von Leuten, die interessiert sind, nicht von Krakelern. Was viel besucht wird, das ist auch geschützt. Denn wenn immer Leute da sind, traut sich keiner, was kaputt zu machen. Und wir haben auch entlang des Wanderweges gesehen, wir haben kaum Schäden oder sonst was. Die Leute achten dieses Bauwerk, weil sie, und das ist ja auch der Grund für unser Vermitteln, weil sie erkennen, dass das etwas Großartiges ist, was wir da haben im Rheinland.
Mhm.
Was wir wirklich in dieser Art in ganz Deutschland nicht nochmal haben, dass wir ein Streckendenkmal von fast 100 Kilometer Länge in so vielen Details zeigen können, dass man auch die Technik, die dahinter steckt, versteht. Und das ist unser Anliegen, den Leuten die Technik der Römer bekannt zu machen. Mit welch einfachen Mitteln man gearbeitet hat, um so etwas Großartiges zu bauen. Man hatte keine Computer, man hatte keine Baumaschinen in dem Sinne. Ja, es musste mit einfachen Mitteln gemacht werden. Und das ist auch das, was mich immer interessiert hat an der Geschichte. Wie war das? Wie kann man so etwas bauen ohne da große Pläne zu hinterlassen, keine Inschriften, wir haben ja nichts. Ja, aber trotzdem, es ist ja da. Das großartige Bauwerk steht da und liegt vor uns und will von uns erforscht werden. Und wir müssen da einsteigen. Wir können nicht irgendwo was lesen darüber, sondern wir müssen in das Bauwerk reinsteigen. Mhm. Wir müssen versuchen zu denken wie der antike Baumeister. Mhm. Dann kommt man zu dem Schluss, wie es dann passiert ist. Und dann kommen diese Knackpunkte, die Sie eben angesprochen haben, dass man so einen Blitzgedanken hat und da ist dann eine neue Erkenntnis da.
Und warum, glauben Sie, begeistert so ein 2000 Jahre altes Bauwerk Menschen heute? Also bei mir laufen sie offene Türen ein. Ich bin selber Archäologin, Historikerin. Aber warum begeistert das die Massen oder die Mengen?
Na, die Leute stehen erstmal staunend davor. Mhm. Ja, und das ist etwas, was die Menschen sich auch bewahren müssen, das Staunen. Mhm. Dass man überhaupt noch etwas, überhaupt noch einen Funken spürt bei Dingen. Und ich glaube, das kann man an dem Objekt hier sehen.
Die Leute vor allem stehen, draußen. Ne?
Ja, die stehen vor dem Objekt, da ist eine Brücke. Wie sind die hier von einer Talseite zur anderen gekommen? Da steht noch ein Rest von so einer Brücke. Mhm. Und in anderen Ländern sehen wir ja komplette Pont du Gard, komplette Brücken, die noch vorhanden sind und aus der Antike überlebt haben. Und da steht man einfach bewundernd davor und sagt sich, wie haben die das gemacht? Mhm. Ja. Mhm. Mich fragte mal nach einem Vortrag eine ältere Dame, warum haben wir eigentlich die Leverkusener Rheinbrücke nicht in römischer Technik gebaut? Dann stand die doch heute noch.
Ja, stimmt. Stimmt, ja. Was ich mich auch gefragt habe, warum war die Wasserleitung für Köln so entscheidend? Denn, also jetzt ganz doof gefragt, die haben ja Wasser, die haben ja den Rhein vor der Tür.
Ja, die haben den Rhein vor der Tür, aber den Rhein hatten auch schon die Mainzer und die Koblenzer vor der Tür. Ja, und das wollte man natürlich nicht, dass was die da reingeschüttet haben in Köln wieder ausschöpfen. Und es gehörte einfach zum Roman Way of Life, eine Stadt zu haben, in der Wasser im Überfluss vorhanden war. Das gehörte dazu. Und Köln bildet da keine Ausnahme. Und wenn ich Kolonisten irgendwo ansiedeln will, wenn ich Leute dahin bringen will, muss ich denen was bieten. Ja. Ich kann nicht jemandem in Rom sagen, du musst nach Köln gehen und bau da mal eine schöne römische Stadt auf.
Aber Wasser hast du keins.
Ja, das geht nicht. Dann geht da keiner hin. Ja, also das gehörte dazu. Und das ist ja auch alles sehr schnell passiert in der Antike. Das ist ja, die hatten ja nicht die Bauzeiten wie wir heute. Ja? Wenn Sie bedenken, Köln wird 50 nach Christus gegründet und 80 nach Christus, 81, 82, 83, läuft schon diese Wasserleitung aus der Eifel. Und die Bauzeit, das ist ja das, da stehen die Leute staunend davor. Wenn man fragt, wie lange haben die denn gebaut da dran? 100 Kilometer, ein Steinkanal, der mit freiem Gefälle nach Köln fließt.
Genau, dieses präzise Gefälle.
Ja. Das ist unglaublich. Ja, ja. Und wenn man bedenkt, welch präzise Gefälle und welch geringe Gefälle sie abgesteckt haben, dann kommt man erst recht ans Staunen. Stellen Sie sich vor, in Köln geht's ja noch. Wir haben einen Höhenunterschied von 350 Meter von Nettersheim nach Köln. Da fließt das Wasser, wenn ich ein paar Hindernisse überwinde. Aber an anderen Orten, wie in Niem beispielsweise, da ist die Leitung 50 Kilometer lang, der Höhenunterschied aber nur 25 Meter. Das heißt, das Durchschnittsgefälle ist 0,5 Promille, 50 Zentimeter auf einen Kilometer. Ich sage immer, man glaubt, das Wasser müsste geschoben werden, aber es floss ja. Und das ist natürlich toll, wenn man so etwas bauen kann, wenn das funktioniert, die Wasserleitung bauen, dann müssen die an ein Tal, dann müssen sie es überbrücken. Die Brücke muss aber schon da sein, sonst kommen sie nicht drüber. Das muss alles organisiert sein, das ist alles Hightech in der Antike. Und wir finden den Schlüssel dazu in einem antiken Buch, nämlich dem Buch des Vitruv, 10 Bücher über Architektur. Wenn wir das lesen, dann verstehen wir, warum das alles so gut funktioniert hat. Nicht nur funktioniert, gut funktioniert hat und auch noch schön war. Er verlangt nämlich, dass das nicht nur funktionieren soll, sondern dass es auch noch schön ist. Ja?
Und wenn man das Buch nicht liest und jetzt heute nur den Podcast hört, in 10 Sätzen, in 12 Sätzen, wie hat es funktioniert?
Wie man es gebaut hat, meinen Sie. Erstmal muss der Wille da sein, das zu machen. Dann muss ich über den Grund und Boden verfügen. Ich kann ja nicht das Wasser aus einem anderen Land holen. ja, auch aus einer anderen Provinz in der Antike nicht. Das heißt, Wasser für Köln musste aus der Provinz, damals gab es die noch nicht, Niedergermanien, die kam erst ein paar Jahre später, wenige Jahre später, aber es musste aus dieser Region kommen. Mhm. Man musste die Verfügungsgewalt darüber haben. So, und dann musste ich die Technik haben, festzustellen, ist ein Wasserdargebot, beispielsweise in der Eifel, überhaupt nach Köln zu bringen? Ist da nicht ein dicker Berg dazwischen, dass das überhaupt nicht geht? Dann musste ich gucken, ist das Wasser qualitätsvoll, dass ich es überhaupt, dass ich es begehrenswert finde? Die Römer liebten kalkhaltiges Wasser, heißt es immer. Und wenn Sie in der älteren Literatur gucken, lesen Sie immer des Geschmackes wegen. Nun hätte meine Mutter gesagt, ich würde da keinen Kaffee mit kochen, der würde mir gar nicht schmecken.
Ja.
Da fragt man sich ja, warum denn dann? Und dann kommt wieder so ein Knackpunkt. Irgendwann knackt es im Gehirn und dann heißt, ach guck mal, die Römer haben doch innerstädtisch Bleileitungen verlegt. Und bei Vitruv, den ich eben schon angesprochen habe, da lesen wir doch, Leute, seid vorsichtig mit dem Blei, das ist giftig.
Ja, ja.
Könnte es sein, dass die dieses kalkhaltige Wasser haben wollten, damit die Leitungen innen verkrusteten und das Wasser nicht mehr an das Blei kam? Könnte das sein? Und das war der Grundgedanke auch beim Bau der Wasserverleitung bis 1970. 1970 in Norddeutschland hat man noch Bleileitungen verlegt, weil man sagte, die verkrusten ja innen. Da passiert nichts. Dann stellt man aber plötzlich fest, wenn Wasser in einer verkrusteten Leitung steht, dauert es 6 Stunden, bis es ans Blei drankommt und holt sich doch das Gift daraus. Und dann denkt man sich, oh hoppla, da müssen wir das Blei doch verbieten. Seitdem sind die Leitungen aus Blei verboten und werden immer schärfer in der Beanspruchung, dass man sagt, immer weniger Blei darf in einer Leitung vorhanden sein. Denn in römischer Zeit war das nicht so schlimm. Da floss das Wasser dauernd. Da stand es nie in der Leitung. Aber bei uns steht es in der Leitung. Wie hat unsere Mutter immer gesagt früher? Wenn du
ablaufen
trinkt,
lassen, ne?
Laufen lassen, ja. Händchen runterhalten, wenn es kalt wird, könnt ihr trinken.
Ja,
das kennt jeder. Ja. Und bei den Römern war es selbstverständlich, das Wasser lief dauernd. Sie müssen sich vorstellen, es kommen 20 Millionen Liter am Tag nach Köln. Das sind 1200 Liter pro Kölner, so etwa. Da fragt man sich ja, wo bleibt das Wasser? Jeder konnte sich an den öffentlichen Straßenbrunnen frei bedienen. Die Privatleute legten sich eine Leitung ins Haus oder ließen sich legen, bezahlten dann dafür. Aber an der Straße war es kostenlos. Und das Wasser, was nicht gebraucht wurde, lief über, durchspülte die Gassen, nahm den Kehricht mit, ging in den nächsten Gully, in ins Kanalnetz, nahm die Fäkalien mit, ab in den Rhein und dann, sage ich immer, nach Düsseldorf.
Weiter.
Ja. Und deswegen nahm man eben nicht das Wasser aus dem Rhein, weil da die Mainzer und Köln und die Koblenzer schon dran waren.
Ja, okay. Ja, wann wurde bei Ihnen, Sie haben ja den Römerkanal nicht nur erforscht, sondern auch vermittelt. Wann wurde für Sie aus Wissenschaft Öffentlichkeitsarbeit? Also es ist ja,
ich
bedingt sich ja.
Ich habe ja 1967 angefangen, als junger Ingenieur. 22 Jahre war ich alt, fing ich beim Landesmuseum Bonn an und sah, da gibt es einen Römerkanal, der von keinem bearbeitet wurde. Den vorher bearbeitet hatte, war Waldemar Haberei, der war schon 5 Jahre in Pension und keiner ging mehr daran. Da habe ich gedacht, das wäre doch für mich als junger Ingenieur was, so ein Objekt zu erforschen. Und irgendwann wurde ein Kartenwerk fertig, das war das Deutsche Grundkartenwerk, 1:5000. Und da kam mir dann die Idee, den Verlauf zu rekonstruieren mittels dieses Kartenwerkes, indem man alle bekannten Punkte da einträgt und anhand der Höhenlinien in den Karten verbindet. Dann kriegt man den Verlauf rekonstruiert und kann Planungsbehörden, den Kommunen, eine Vorgabe geben, hört mal hier, müsst ihr mit dem Kanal rechnen, wenn er hier ein Industriegebiet anlegt. Ja, legt doch die Straßen so, dass man den Kanal nicht beschädigt und sowas. Das war so der erste Gedanke. Und daraus machte ich dann den Atlas der römischen Wasserleitungen nach Köln. Der erschien 1986, war ein dickes Buch, sehr teuer, war aber innerhalb von ein paar Wochen ausverkauft, weil dass nicht nur die Kommunen kauften, die wollten sie auch sonst haben eigentlich. Es kauften aber auch, wenn auf dem Bauamt einer in Pension ging, dann hieß es immer bei den Kollegen,
was schenke man
dem. Mhm. Dann sagte dann einer immer, ach, der Pütter war doch immer so interessiert an dem Ahle Krom. Mhm. Da gibt es jetzt so einen Atlas. Und dann waren die plötzlich weg. Das hatte aber wieder zur Folge, dass viele Nachfragen nach Führungen und Vorträgen kamen. Mhm. Das brachte mich dann auf die Idee, mit dem Eifelverein zusammen einen Römerkanal-Wanderweg zu machen. Mhm. Und die waren sofort interessiert. Wir fanden einen Sponsor, das war die Bitburger Brauerei und der Kölner Stadtanzeiger. Die Bitburger waren übrigens leicht zu überzeugen, als ich ihnen sagte, dass die Römer Eifelwasser nach Köln geholt haben, aus dem sie heute Bier machen. Yeah, yeah. Das hat denen gut gefallen. Da waren die auch dabei. Und der Kölner Stadtanzeiger war dabei. Riesen Artikel darüber. Man kriegte den Atlas, wenn man einen Abonnenten warb, als Geschenk. Also das war eine unheimliche
Prämie.
War eine Prämie. Und das war eine große Werbeaktion für unseren Römerkanal, für die Archäologie überhaupt eigentlich. Mhm. Bei der Eröffnungswanderung dieses Wanderweges waren 6.000 Menschen in strömendem Regen unterwegs. Es war unglaublich, ich habe das nie für möglich gehalten. Mhm. Und das zeigt uns, wo das Interesse sitzt. Das macht nur jemand, der sich sagt, Mensch, das ist doch was Faszinierendes, was die Alten früher gemacht haben. Das ist ja unglaublich.
Ja.
Guck mal, wie lange wir heute an einem Bahnhof bauen oder an einem Flughafen und die bauen eine Wasserleitung in. Das ist ja das Sensationelle. In welcher Bauzeit bauen sie denn? Mhm. Man muss sich doch vorstellen, wenn so ein Frontinus, der damals Statthalter in Köln war, wenn der 81 nach Köln kommt und 84 wieder weggeht und in seiner Amtszeit wird das gebaut, dann will der das auch einweihen.
Ja.
Ja,
klar.
Ist doch klar.
Allein aus persönlichen Gründen. Ja.
Das sind doch politische Gründe, ja.
Mhm.
Und deswegen können wir können es aber auch an Mann-Tagesleistungen errechnen und nachvollziehen. Das ist eben auch ein Ergebnis der Forschung, dass wir heute sagen können, sie haben das in Baulose eingeteilt. 20 Baulose für diese 100 Kilometer. Und dann geht es nur noch 5% der Arbeitszeit, die sie sonst brauchen sie für diesen Kanal. Ist ja ein Zwanzigstel.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und das hat natürlich bewirkt, dass wir auf Bauzeiten kommen, die zwischen 4 und 5 Jahre liegen.
Mhm. Und ganz praktisch, wie fängt man an, so eine unterirdische Trasse zu rekonstruieren?
Ja, wenn man nun dieses Gebiet gefunden hat in der Eifel.
Mhm.
Und das ist in der Eifel, wenn wir die 5 Quellen, die 5 Wasserfassungen, die da gebaut haben, wenn wir die kartieren in einer geologischen Karte, dann sind die alle in einem begrenzten Gebiet, nämlich der Sötenicher Kalkmulde.
Mhm.
Das heißt, das ist wieder ein Beleg dafür, dass sie gezielt kalkhaltiges Wasser haben wollten.
Mhm.
So, wenn man das nun gefunden hat, hat ergiebige Quellen, dann muss man eine Vermessung machen zwischen diesem Punkt und der Stadt Köln und gucken, ob eine Trasse überhaupt möglich ist.
Mhm.
Und dann sieht man, dass man 2 große Geländehindernisse hat. Das eine ist das Vorgebirge. Wenn Sie in der direkten Linie gucken, von Nettersheim bis Köln sind es 50 Kilometer. Dazwischen liegt aber das Vorgebirge. Wenn Sie da bei Weilerswiss durchs Erftal gehen, stoßen Sie an den Fuß des Vorgebirges und das steht wie ein 50 Meter hoher Wall vor Ihnen. Das heißt, Sie müssen einen Tunnel bauen oder Sie müssen eine Brücke bauen, 50 Meter hoch, wie der Pont du Gard, nur viel, viel länger. Oder Sie müssen eine Druckleitung bauen. Das konnten die Römer alles, aber sie haben gesagt, wenn wir einen Schlenker machen bis nach Rheinbach, dann sind wir sehr vorsichtig mit dem Gefälle und bleiben immer so sparsam, dass wir immer über der Höhe des Vorgebirges bleiben. Dann können wir zwischen Rheinbau und Meckenheim über den Zwistbach setzen und stoßen ans Vorgebirge und können dann übers Vorgebirge rüber und dahinter geht's ja dann frei weiter.
Right, ja.
Das erforderte zwar im Zwistbach noch eine Brücke von 1,5 Kilometern, 11 Meter hoch, 300 Bogenstellungen bis zu. Ja, können das gewesen sein. Also ein gewaltiges Bauwerk, von dem ich bei einer Grabung nur ein einziges Pfeilerfundament gefunden habe. Daraus ließ sich aber die ganze Brücke rekonstruieren. Ja.
Aha.
Aber das war der eine Punkt. Das Geländehindernis musste ausgeschaltet werden. Und das andere Geländehindernis war zwischen Nettersheim und Mechernich. Da verläuft ein Höhenrücken, der das Einzugsgebiet der Maas von dem des Rheins trennt. Das heißt, das Wasser, was aus, aus Nettersheim gewonnen wird, kommt gar nicht aus dem Einzugsgebiet des Rheines. Sie mussten über eine Wasserscheide mit dieser Leitung. Mhm. Und auch da musste man im Urftal mit schwachem Gefälle sich im Hang entlang hangeln, bis man an eine Stelle kam, wo die Wasserscheide eine Delle hatte. Bei Kall war das. Und da ging man dann über die Wasserscheide. Und dann geht's weiter nach Kalmut und da treffen wir uns dann am 28. Mai.
Ja, das, ich habe schon überlegt, was, welche Rolle einzelne Orte entlang der Strecke für Sie haben im Rahmen der Forschung. Aber es reiht sich eigentlich wie so eine Perlenkette auf, ne?
Man kann auch nicht sagen, es ist da interessanter als da.
Mhm.
Ja, wenn ich mir die Kommunen so sehe, bei diesem Wanderweg erleben sie das. Natürlich ist in der Eifel oben, da sind Berge, Täler, Wälder, fließendes Wasser. Mhm. Das ist alles wunderbar. Da sind auch viele Fundstellen. Aber wenn sie dann an den Rand des Vorgebirges bei Brenig kommen und blicken plötzlich übers Rheintal und sehen rechts das Siebengebirge, links den Kölner Dom und sagen, ach, da müssen die jetzt noch hin. Ja, das ist schon, da kriegt man auch Ehrfurcht, wenn man das sieht.
Mhm.
Ja? Und das ist genauso spannend, da zu laufen wie in der Eifel. Man kann nicht sagen, das ist schöner, okay, mach sein. Aber interessant ist die gesamte Strecke. Ja,
ja, und wahrscheinlich ergibt sich auch eins aus dem anderen. Ne? Also es gibt gar nicht so den Punkt, dass das ist der überraschendste Fund oder das ist der schönste Teil. Es ist wahrscheinlich... Ja, man muss es wahrscheinlich wirklich erwandern und erleben, ne?
Das sollte man. Also das kann ich nur jedem empfehlen, besonders mit Kindern. Kinder fahren nämlich darauf ab. Das ist, das ist. Und wenn sie heute sehen, da können die sich noch mit einem QR-Code einen Text irgendwo runterladen an den Beschilderungen. Da kann der Enkel dem Opa zeigen, wie es geht, ja. Und das ist für alle spannend, da unterwegs zu sein, ja.
Was können moderne Städte von der römischen Wassertechnik lernen?
Naja, die modernen Städte, nehmen Sie Köln als Nachfolger.
Ja.
Die Wasserlage verfällt schon in der Römerzeit, wird im Mittelalter nicht wieder aufgebaut. Erst als Choleraepidemien Mitte des 19. Jahrhunderts die Stadt mit vielen, vielen Toten überziehen, da kommt man wieder auf die Idee, man muss eine Fernwasserversorgung haben. Bis dahin hat man sich dann aus Brunnen versorgt.
Mhm.
Also man kann eben lernen daraus, dass so eine Fernwasserversorgung, die reines Quellwasser in ausreichender Menge in eine Stadt bringt, dass die auch vor Epidemien schützt, ja, dass das ein gesundes Wasser ist. Ja, wenn man das schon mal gelernt hat, braucht man aber ein paar hundert Jahre, hat man dafür gebraucht, bis man das gemerkt hat.
Mhm.
Ja, da musste erst der gute Koch Erkenntnisse gewinnen und den Leuten sagen, hört mal, ihr dürft nicht das Klo neben der Quelle von der Wasserleitung machen, das geht nicht.
Mhm.
Ja. Also da kann man schon einiges lernen, was aber eigentlich selbstverständlich ist heute. Ne?
Mhm. Ja, ja, und es ist schon, also das Sichtbarmachen in der Region ist schon fürs Verstehen der Region wichtig. Ne? Deswegen ist es wichtig, die Menschen mitzunehmen und letztlich durch so einen Tag oder auch, es sind ja viele Veranstaltungen dieses Jahr, präsent zu sein. Ne? Es ist, ich glaube, es bringt wenig ein einzelner Tag, sondern man muss im Gespräch bleiben.
Man muss im Gespräch bleiben. Die Leute müssen merken, da kommt. Deswegen machen wir ja ein großes Vortragsprogramm im Römerkanal Infozentrum. Da kann man ja auf die Seite mal gucken und schauen, ob man da nicht einen interessanten Vortrag für sich findet oder Radtouren am Römerkanal oder geführte Wanderungen. Der Römerkanal ist ja nicht nur, das ist ja das eine, das Römische daran ist das eine. Das andere ist, was passiert eigentlich mit dem Römerkanal nach der Römerzeit? Und dann wird es erst richtig spannend.
Mhm.
Dann wird es erst richtig spannend, weil nämlich das Mittelalter und die Neuzeit mit dem Bauwerk nichts anzufangen wusste. Als Wasserleitung. Aber man hat im hohen Mittelalter, als ja eine rege Bautätigkeit im Rheinland war, es wurden viele Klöster und Kirchen gebaut, da hat man festgestellt, dass man sehr leicht an Baumaterial kommen konnte, wenn man den Römerkanal wieder rausholte aus der Erde. Wir haben gerade hier um Rheinbach herum gut Kapellen, ehemalige Kloster Schillingskapellen, oder in Odendorf die Kirche, oder in Rheinbach der Hexenturm, oder Münchhausen in Adendorf. Die sind komplett aus Römerkanal gebaut. Ja, man hat nicht irgendwo einen Steinbruch aufgemacht, sondern man hat das Bauwerk aus der Erde geholt. Und dann kommt noch etwas dazu. Und das ist sensationell, weil es einzigartig in der ganzen Welt ist. In dieser Wasserleitung, wir hatten ja das Problem der Kalkablagerung in der Bleileitung. Der Kalk setzte sich aber auch in dem Steinkanal, wo die mit freiem Gefälle floss, ab. Und zwar durchaus in großer Menge. Also in Kreuzweingarten haben wir jährlich eine Ablagerung von 1,5 Millimeter Kalk auf der Sohle und an den Wangen. Und das wuchs in, wir schätzen mal so knapp 200 Jahren Betriebszeit, wuchs das auf 30 Zentimeter bis 40 Zentimeter an. Und dann stellte man fest, schon Karl der Große hat das festgestellt, dass das ein schöner Kunststein ist. Ja, wenn man den Stein da rausholt und zerbröselt ihn nicht dabei, sondern bearbeitet ihn wie ein Steinmetz zu Säulen, Altarplatten, dann kann man da einen schönen Stein draus machen. Und das bekam besondere Bedeutung im hohen Mittelalter, wo man massenhaft romanische Kirchen baute. Köln ist so eine der reichsten Städte der Welt in dieser Zeit und baut 13 romanische Kirchen, so groß wie in anderen Städten die Kathedralen. Mhm. Und man hat keinen Schmuckstein. Die Wege nach Italien für den Marmor waren unterbrochen. Ja. Und da kommt man auf die Idee, wenn wir jetzt diesen Kalksinter nehmen und machen daraus Aquäduktmarmor. Und wenn man diese Objekte sieht, wenn sie bearbeitet sind, wie schön die sind, dann haben wir etwas, was wir dem lieben Gott zeigen können. Da können wir unsere Kirchen, sein Haus, schön machen. Mhm. Und wenn Sie sich in Bad Münstereifel die Stiftskirche anschauen, alle Säulen, alle Altarplatten, Türgewände, alles aus Römerkanal, aus diesem Kalksinter. Ich nenne den dann, wenn er verarbeitet ist, Aquäduktmarmor. Das klingt etwas teurer.
Ja.
Dann versteht man, warum dieses Zeug verhandelt wurde in ganz Mittel- und Nordeuropa.
Mhm.
Die Gräber der dänischen Könige in Roskilde sind mit unseren Platten verschlossen. In Canterbury in der Kathedrale haben sie einen 40 Quadratmeter Fußboden unter dem Bischofssitz. Aus Römerkanal, aus der Eifel.
Aha.
Und es gibt diese Qualität, deswegen sagt sie am Anfang einzigartig, es gibt diese Qualität von Aquäduktmarmor nur aus unserer Leitung.
Mhm.
So in Köln würde man sagen, das hier nur in Köln. Ja? Es ist tatsächlich so. Und das war ein begehrter Stoff. Alle Dome entlang des Hellweges, Soest, Paderborn, Hildesheim, Braunschweig, alle haben irgendwo dieses Material, wenn es nur ein Kerzenleuchter ist.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Die Wartburg hatte 200 Säulen daraus. Das ist ein hochbegehrter Werkstoff vom 11. bis 13. Jahrhundert.
Mhm.
Und das ist einzigartig. Und da zeigen wir eben im Infozentrum in Rheinbach die schönsten Stücke. Wir haben Altarplatten, wir haben Säulen, Originale, ja, Grabplatten und eine Fotodokumentation. Die zeigen wir so ganz nebenbei, neben dem Römerkanal und der Technik der Römer, zeigen wir auch, was dann das Mittelalter draus gemacht hat. Und das war dieser Kunst und Kunststein, kein Kunststein, ist ja nicht ein Kunstwerk. Ja, Kunstwerke sind es ja.
Ich werde am 28. Juni kommen.
Ja, wunderbar, ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Dann kommt ja auch Konrad Beikircher. Und
ja.
Werden wir auch nicht nur, das ist ja das Wichtige, man muss nicht nur gebildet werden, man muss auch dabei noch schmunzeln und lachen.
Mhm.
Dann erst macht die Sache Spaß.
Ich freue mich drauf. Und ich danke Ihnen, dass Sie zu Gast waren.
Ja, gerne, habe ich doch gern gemacht.
Herzlichen Dank.
Das war Reingehört, der Podcast der Stadt Rheinbach. Seien Sie gespannt auf die nächsten Folgen.